HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Der Fall sorgte im vergangenen Mai bundesweit für Aufsehen und Fassungslosigkeit. Ein Mann tötet in einem Hanauer Hochhaus seine beiden Kinder. Dafür hat ihn das Hanauer Landgericht jetzt wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Reporter Heiko Schneider hat den Prozess für uns beobachtet und war bei der Urteilsverkündung dabei. Mein Kollege Ricardo Mastrocola hat mit unserem Reporter darüber gesprochen und ihn gebeten, zunächst die Urteilsbegründung zu erklären.
Ja, also das Gericht ist sich sicher, der Mann hat seiner 7 Jahre alten Tochter in den Hals geschnitten und sie so getötet. Im Mai im vergangenen Jahr war das in einem Hanauer Hochhaus. Der 11-jährige Sohn hat das beobachtet und ist dann aus Angst und Panik auf den Balkon der Wohnung geflüchtet. Und von da ist er dann 9 Stockwerke in die Tiefe gestürzt und eben an den Verletzungen gestorben. Der vorsitzende Richter hat eben gesagt, der Mann hatte es geplant, seine Kinder zu töten und die hatten einfach keine Chance. Hintergrund der Tat ist laut Gericht Rache, also der Mann hat die Trennung seiner Frau nicht akzeptiert. Der vorsitzende Richter hat gesagt, der Mann habe ein traditionell patriarchalisches Denken, der habe sich wegen der Trennung gedemütigt gefühlt, das sei eine explosive Mischung gewesen. Außerdem hat das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt, das heißt, der 48-Jährige wird das Gefängnis nicht vorzeitig verlassen dürfen.
Wie hat dieser Mann, der Angeklagte, das Urteil aufgefasst heute?
Der Mann hat die Tat ja zu Beginn des Prozesses teilweise gestanden und am Ende des Prozesses, vor wenigen Tagen, da hatte er dann nochmal das letzte Wort und da hat er erklärt, er bedauere den Tod seiner Kinder. Also er weiß ganz genau, was er da getan hat. Das Urteil dürfte ihn dann also nicht besonders überrascht haben und das hat man ihm eben auch die meiste Zeit angesehen. Er hat das Urteil relativ gefasst aufgenommen, hat dem vorsitzenden Richter aufmerksam zugehört, hat den Blick nicht von ihm abgewendet in den gut 2 Stunden, in denen jetzt das Urteil verkündet und begründet wurde. Zum Ende hat der vorsitzende Richter den Angeklagten dann nochmal direkt angesprochen und ihm nahegelegt, sich zumindest mal zu entschuldigen bei der Mutter seiner Kinder. Aber darauf hat der Mann dann nicht reagiert.
Die Mutter, wie geht's der Mutter der getöteten Kinder heute? War die auch dabei?
Die war auch im Prozess bei der Urteilsbegründung heute dabei. Die ist im Prozess ja als Nebenklägerin aufgetreten. Sie hat große Teile des Prozesses im Gerichtssaal verfolgt, hat auch als Zeugin ausgesagt und das eindrucksvoll auch geschildert, wie für sie das Leben war mit diesem Mann, dass der vor dieser Tat auch schon gewalttätig war. Der vorsitzende Richter hat ihn als Tyrann beschrieben. Dementsprechend froh hat die Frau dann jetzt auch gewirkt, dass der Mann für immer weggesperrt wird. Sie ist in Tränen ausgebrochen, direkt nach der Urteilsverkündung. Sie ist ihrer Anwältin um den Hals gefallen, hat sich bei ihr bedankt und ihre Anwältin, Friederike Filmer heißt die hat sie eben so beschrieben.
So stark, wie ich kaum einen Mandanten oder eine Mandantin bisher empfunden habe. Ich mache das seit 23 Jahren und das ist einer der Fälle, wo ich sagen würde, der hat mich unglaublich persönlich bewegt und ich freue mich einfach über das Ergebnis.
Ja, und der vorsitzende Richter, der hat zum Abschluss dann noch gesagt, er wünscht der Frau, dass sie jetzt so etwas wie Frieden findet.
Sagt Hanau-Reporter Heiko Schneider im Gespräch mit Ricardo Mastrocola. Lebenslange Haft für den Mann, der im vergangenen Jahr seine beiden Kinder getötet hat, so das Urteil des Hanauer Landgerichts. Seit Monaten herrscht ein schwerer Konflikt zwischen der Direktorin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt, Susanne Pfeffer, und ihrem Mitarbeiterstab. Aus Angst wurden die Vorwürfe gegen die Museumschefin bislang nur anonym geäußert. Nun wendet sich erstmals ein Mitglied des Vereins der Freunde und Förderer des MMK direkt an die Öffentlichkeit. Reporterin Natascha Pflaumbaum hat sich mit Adrian Körfer vom Förderverein getroffen.
Ja, ich weiß davon, dass die Betroffenen Angst haben, dass sie auch eingeschüchtert wurden seitens der Museumsleitung, aber eben auch seitens der Kulturdezernentin, deren Verhalten ich persönlich für problematisch halte.
Adrian Körfer, Kunstsammler und Verlagskaufmann aus Bad Homburg, über den Konflikt am Frankfurter Museum für moderne Kunst, MMK. Körfer ist der Erste, der nun offen von einem Machtmissbrauch im MMK durch die Direktorin Susanne Pfeffer spricht. Er gehörte Jahrzehnte dem Verein der Freunde und Förderer des MMK an, er kennt das Museum, seine Geschichte und die gegenwärtigen Verhältnisse ziemlich gut.
Das ganze Institut MMK leidet im Moment extrem unter der Situation unter dem Missbrauch, unter dem Machtmissbrauch von Susanne Pfeffer und das muss unbedingt beendet werden. Es ist ein politischer Fall. Es ist im Grunde ein Fall wie Til Schweiger Und zudem hat sich Claudia Roth schon geäußert.
Mit diesem prominenten Vergleich zur Filmbranche um Til Schweiger hebt Adrian Körfer den Konflikt zwischen der Direktorin Susanne Pfeffer und ihren Mitarbeitenden erstmals auf die politische Bühne. Er sieht die Verhältnisse am MMK nicht als interne Querelen, sondern als einen strukturell begründeten Machtmissbrauch. Der müsse öffentlich gemacht werden.
Beim Missbrauch eigentlich hat man immer mit den gleichen Strukturen zu tun. Es wird vertuscht, es wird geleugnet, es wird unter den Teppich gekehrt, es wird nicht offen diskutiert.
Kurze Retrospektive. Seit Monaten erheben Mitarbeitende des MMK Vorwürfe gegenüber der Museumsleiterin. Sie werfen ihr fehlende Teamfähigkeit, respektloses Verhalten und Übergriffigkeit vor. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Institut bereits verlassen. Eine von der Kulturdezernentin Ina Hartwig initiierte Mediation habe wenig Erfolg gehabt. Körfer hat darum eine andere Idee.
Ich denke, da könnte jemand eingesetzt werden, der müsste von der Stadt bezahlt werden. Denn schließlich und endlich geht es ja wirklich darum, dass der Aderlass der Mitarbeiter gestoppt wird.
Adrian Körfer weiß, wovon er spricht. Er ist Betroffener des sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule und kämpft dort seit Jahren für eine Aufarbeitung der Vorfälle im ehemaligen Vorzeigeinternat der Reformpädagogik im hessischen Heppenheim. Um sexuellen Missbrauch geht es im MMK nicht. Dennoch müsse die Öffentlichkeit über den MMK-Konflikt informiert werden. Es sei wichtig, weil Susanne Pfeffers Machtmissbrauch den Menschen und dem Institut Schaden zufügt.
Also diese hierarchische Organisation, die dazu führt, dass sich die Hälfte der Mitarbeiter nicht mehr mitgenommen fühlen und die Hälfte der Mitarbeiter gekündigt hat, die ist schädlich für das Haus.
Vorwürfe gegen die Direktorin des Frankfurter Museums für moderne Kunst, Susanne Pfeffer. Darüber informiert hat uns Reporterin Natascha Pflaumbaum. Es ist ein umstrittenes Konzert, das an Pfingstsonntag in der Frankfurter Festhalle stattfindet. Dann wird nämlich Roger Waters auf der Bühne stehen, Mitbegründer der legendären Band Pink Floyd. Viele halten den 79-jährigen Briten für einen Antisemiten. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen hatten vergeblich versucht, den Auftritt zu verhindern. Waters zog vor Gericht und hat sich durchgesetzt. Ohne Widerspruch bleibt sein Auftritt in Frankfurt aber nicht. Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Es wird Fans von Roger Waters geben, die am Sonntag schon Stunden vor dem abendlichen Konzert an der Frankfurter Festhalle eintreffen. Ab dem späten Nachmittag werden sie vor dem Eingangsbereich auf Menschen treffen, die mit dem Auftritt des früheren Pink Floyd-Bassisten nicht einverstanden sind. Zum Beispiel auf Benjamin Graumann vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.
Wir rufen alle dazu auf, sich uns anzuschließen, um zu zeigen, dass wir in Frankfurt nicht für Roger Waters stehen, sondern für das Gegenteil, für ein offenes und tolerantes Frankfurt, wo Antisemitismus keinen Platz hat. Und dieses Zeichen wollen wir setzen und wollen wir laut setzen.
Graumann steht am Messeturm, als er das sagt, mit Blick auf die markante Glaskuppel der benachbarten Festhalle. Für Menschen jüdischen Glaubens ist das kein Veranstaltungsort wie jeder andere. Bei den Novemberpogromen der Nazis 1938 waren dort mehr als 3000 Juden zusammengetrieben und fast alle bald darauf in KZs deportiert worden. Konzertbesucher werden vielleicht sagen, was hat das mit Roger Waters zu tun und was mit uns? Frankfurts Bürgermeisterin Nargis Eskandari-Grünberg findet, so leicht dürften es sich die Fans nicht machen.
Ich werfe den Menschen nicht vor, wenn sie in ein Konzert gehen. Ich habe selber als junger Mensch Pink Floyd gehört und liebe auch Pink Floyd. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen sich wirklich auch mit diesem Künstler auseinandersetzen.
Waters bekennt sich zur BDS-Kampagne, deren Methoden und Argumentationsmuster laut Bundestagsbeschluss antisemitisch sind. Er hat auch schon über eine vermeintlich mächtige jüdische Lobby schwadroniert und ließ vor 10 Jahren bei Konzerten Ballons in Schweineform aufsteigen, auf denen neben Dollarzeichen, Hammer und Sichel und Firmenlogos auch ein Davidstern zu sehen war. Benjamin Graumann sagt,
seine Konzerte sind ja mittlerweile kaum mehr Musikkonzerte, sondern Propagandashows geworden. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen ein Bewusstsein wecken bei den Leuten, dass die sich Gedanken machen, ob das, für was Roger Waters steht, mit ihren Werten vereinbar ist.
Die aktuelle Bühnenshow des 79-Jährigen bietet neue Angriffsfläche. Da werden etwa in riesigen Buchstaben die Namen von Anne Frank und Shirin Abu Akleh aneinandergereiht. Die Palästinenserin starb vor einem Jahr bei einem Militäreinsatz im Westjordanland durch eine Kugel, die wohl von israelischer Seite kam. Die Verbindung mit der kurz vor Kriegsende im KZ gestorbenen Anne Frank ist unsäglich. Das Frankfurter Verwaltungsgericht hat bei seiner Entscheidung zugunsten von Waters Auftritt aber sinngemäß erklärt, Geschmacklosigkeit sei eine ästhetische, keine juristische Kategorie. Der Kunstfreiheit wurde Vorrang eingeräumt und es hieß Bühne frei. Benjamin Graumann, selbst Jurist, hat dafür kein Verständnis.
Wenn jemand die Konzentrationslager mit palästinensischen Gebieten gleichsetzt, wenn jemand von jüdischer Lobby spricht, dann ist er ein Antisemit, dann hat das mit Kunstfreiheit nichts mehr zu tun und dann gehört so ein Konzert auch verboten.
Ganz so offen kommt das, was Graumann anprangert, im aktuellen Tourneeprogramm aber nicht vor. Auch deshalb haben Stadt Frankfurt und Land Hessen, die Gesellschafter des Festhallenbetreibers Messe GmbH, ihre Rechtsmittel nicht ausgeschöpft und auf den Weg zum hessischen Verwaltungsgerichtshof verzichtet.
Über den geplanten Protest gegen das Roger Waters Konzert am Sonntag in der Frankfurter Festhalle hat uns Wolfgang Hetfleisch berichtet. Vor knapp 2 Wochen fanden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt. Und zum ersten Mal in der gut 20-jährigen Regierungszeit von Erdogan hatte sein Herausforderer gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Geklappt hat das aber nicht. Nun steht am Sonntag die erste Stichwahl in der Türkei an. Dieses Mal geht Amtsinhaber Erdogan als Favorit ins Rennen. Was sagen die türkischen Wähler in Hessen dazu? Nina Michalk war in Frankfurt unterwegs.
Die Schlangen vor dem türkischen Generalkonsulat sind nicht mehr so lang wie am Wochenende davor. Trotzdem kommen auch am letzten Tag noch viele Wähler nach Frankfurt.
Also ich komme aus Limburg und es ist sehr wichtig, dass man jetzt geht und wählt.
Ich bin Kurde, egal. Erdogan oder Kılıçdaroğlu.
Wir möchten eine Änderung und dafür sind wir hier, um unsere Stimme abzugeben.
Es ist die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei. Die Stimmung ist daher angespannt. Wer seinen Wahlzettel abgibt, ist Freund oder Feind, stimmt für den Wechsel oder den amtierenden Präsidenten und bekommt sich dabei auch schon mal in die Haare.
Wir sind doch froh, dass Erdogan da ist. Die Leute sind zufrieden.
Warum lieben Erdogan? Schöne Auto, schöne Autobahn. Wer hat?
Dann gehen Sie doch zurück in die Türkei, sagt eine Frau, die sich im Vorbeigehen über die Männer aufregt. Für einen Wechsel in der Türkei stimmt Ali Ercan. Er ist Vorsitzender der CHP in Frankfurt, der Partei von Herausforderer Kılıçdaroğlu.
Das ist wie ein Referendum, keine Stichwahl. Ob wir ein demokratisches Land bleiben oder wollen wir ein autokratisches Land haben.
Ercan ist enttäuscht, dass Kılıçdaroğlu die Wahl nicht gleich gewonnen hat, obwohl er der Favorit war. Gründe dafür gäbe es viele. Zum einen gehöre er als Alevit einer Minderheit an, die viele Wähler ablehnen. Zum anderen sei der Wahlkampf einfach unfair.
Wenn Erdogan redet, 50, 60 Fernsehkanäle, hunderte von Radios senden es stundenlang. Kılıçdaroğlu wird nur ein paar Sekunden gesendet, ja?
Auch Necati Demir hat wieder seine Stimme für Erdogans Herausforderer abgegeben. Aber mit ungutem Gefühl. Dass hier in Hessen die Mehrheit für Erdogan gestimmt hatte, begründet er so.
Erdogan spielt mit den Gefühlen, indem er stolz zeigt, er ist der große Machthaber, der der ganzen Welt zeigt, wie stolz die Türken sein können. Oder er spielt mit der religiösen Seite der Macht.
Alle blicken nun gespannt oder angespannt auf den kommenden Sonntag. Erdogan ist bei der Stichwahl in der Pole Position, sagt Hüseyin Kurt. Seine Prognose?
Noch eine Periode Erdogan, aber danach werden wir fast in allen Parteien einen Generationenwechsel haben.
Stimmen und Meinungen von türkischen Wählern in Frankfurt, die hat Reporterin Nina Michalk vor der Präsidentschaftsstichwahl in der Türkei für uns gesammelt. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.